Aber ich habe versprochen, über Lipoprotein A mit Ihnen zu diskutieren. Und das möchte ich auch gerne heute tun, weil ich glaube, dass es ein nach wie vor spannendes, aber auch kontroverses Thema ist. Betrachtet man in der Kardiologie das Ranking der Risikofaktoren, so war es eigentlich die erste Studie in Europa, die GRIP-Studie, die gezeigt hat, dass LDL-Cholesterin nach wie vor Platz 1 einnimmt, dass auf Platz 2 das viel geschmähte Fibrinogen angesiedelt ist und auf Platz 3 immerhin das Lipoprotein A, wie diese Studie an tausenden Arbeitern des Volkswagenwerkes in den frühen 80er Jahren zeigen konnte. Und dies war auch die erste Studie, bei der LDL-Cholesterin gemessen worden ist und nicht nach Friedewald-Formel berechnet wurde. Nun, Lipoprotein A ist der Struktur nach aufgeklärt worden von Kareberg, dem berühmten norwegischen Forscher. Und es besteht aus einem LDL-Cholesterinpartikel, wie man hier auch sehen kann, und ist über eine kleine Disulfid-Brücke mit dem Apolipoprotein klein a verbunden, das in der Zahl seiner Kringel, die hier die Proteinstruktur so charakterisieren, von Mensch zu Mensch variieren kann. Es gibt hervorragende Arbeiten aus der Gruppe um Professor Utermann und jetzt Herr Kronenberg aus Innsbruck zur Variabilität dieser Strukturen. Und es hat Ihnen auch schon in den 80er Jahren ein Science Paper mit dem schönen Titel The Mystery of Lp(a) eingetragen. Nun, was sind die interessanten Wirkungen? Man kann es LPA insofern gut von LDL-Cholesterin unterscheiden, weil es gleichermaßen auf die Atherogenese wie auch auf die Hämostase wirkt. Unstrittig ist, dass Lipoprotein A bereits in den frühesten Läsionen gebunden an Proteoglykane in den atherosklerotischen Plaques nachzuweisen ist, dass Lp klein a an Makrophagenrezeptoren bindet und dass LPA die Freisetzung proteolytischer Peptide verursachen kann, die wiederum Makrophagen aktivieren und dass LPA direkt eine chemotaktische Wirkung auf Monozyten hat und auch das Wachstum glatter Muskelzellen befördern kann. Hier mit Smooth Muscle Cells abgekürzt. Darüber hinaus hemmt Lipoprotein A TGF-Beta und hat eine direkt stimulierende Wirkung auf endotheliale Oberflächenstrukturen, die in der Signaltransduktion wichtig sind, WeChem, iChem und E-Selektin beispielsweise. Mindestens ebenso interessant ist aber die Wirkung auf die Hämostase. Lipoprotein A bindet sich formierende Fibrintromben und hat dabei eine 200-fach höhere Aktivität in der Bindung, als das beispielsweise umgekehrt LDL-Cholesterin hätte. Das Apolipoprotein klein a, also der Eiweißanteil im Lipoprotein A, kompetitiert direkt mit Plasminogen, ist auch zu über 95% strukturhomolog und hemmt somit indirekt die Fibrinolyse. Gleichermaßen bindet auch der aktivierte Faktor 13a der Gerinnung an LPA und verstärkt und verfestigt so das Fibringerinnsel. Auch eine Interaktion mit tissue-plasminogenen Aktivators nachzuweisen und das früher eingesetzte Lysetherapeutikum Streptokinase und Urokinase wirkt schlechter bei Patienten mit Infarkten, die eine hohe Lipoprotein-A-Konzentration aufweisen. Ferner gibt es noch direkte Wechselwirkungen mit Matrixproteinen, also beispielsweise Fibronektin bindet. Das scheint auch bei Patienten mit homozygoter und heterozygoter familiärer Hypercholesterinämie eine Rolle zu spielen. Denn wenn diese Patienten auch ein hohes LPA haben, ist ihr Risiko noch mehr erhöht als durch die LDL-Rezeptormutation alleine, wie Studien aus Japan zweifelsfrei gezeigt haben. Darüber hinaus kann LPA die Wirkung von Tissue Factor Plasminogen Inhibitor hemmen und hat somit eine wichtige Interaktion zwischen Atherogenese und Hämostase. Klinische Beobachtungen, die ich zunächst in der Kardiologie bei Professor Erbel in Essen sammeln durfte, als die ersten Stents Anfang der 90er Jahre eingesetzt wurden und wir die ersten Stent-Thrombosen sahen, haben mein Interesse auf Lipoprotein A gelenkt, aber es war auch das Schicksal eines 11-jährigen Jungen, den ein schwerer ischämischer Insult ereilt hatte mit einem Verschluss der Arteria cerebri media, und das war tragisch, weil es nicht sofort als solcher erkannt worden ist. Und dies war der erste Patient oder das erste Kind, was wir wegen eines Schlaganfalls und LPA mit Apherese behandelt haben. Und es war noch eine zweite Begebenheit einer Dame, die 5-mal in einer Woche aufgrund ihrer peripheren arteriellen Verschlusserkrankung an ihrer Arteria femoralis Stenose operiert worden war und wo sich zeigte, dass das immer wieder direkt zuklottete und letztlich eigentlich eine Verzweiflungstat der Apherese ihr das Bein bis heute erhalten hat. Nun, dann der zweite Grund war, dass die Kostenerstattungslage in Deutschland für die Apherese zum Thema LPA überhaupt nicht geklärt war. Es gab viele der Kollegen hier werden wie ich erinnern, dass es lange Schreiben mit Krankenkassen gab, wenn man denn eine solche Behandlung für nötig hielt und durchführen wollte. Und so haben wir dann im Jahr 2004 begonnen, die Ergebnisse, die es in Deutschland zu dem Zeitpunkt zu LPA gab, zusammenzufassen, prospektiv weiter zu verfolgen, zusammen mit 27 Apherese-Zentren, die damals LPA-Patienten mit Apherese behandelten. Und das Ziel war, zu prüfen, welche klinisch relevanten Endpunkte konnte man dabei beobachten und was konnte man zum damaligen Zeitpunkt vergleichen hinsichtlich konservativer maximaler Statintherapie plus Cholesterinresorptionshemmer, was es alles gab, im Vergleich zur Apherese. Und das Format war eine Kohortenstudie. Diskussionen, ob man eine Placebo-Studie mit Apherese machte, gab es damals auch schon. Wir haben uns damals dagegen entschieden, einen solchen Versuch zu unternehmen, nachdem es die ersten Arbeiten von Jill Thompson gab an Zwillingspaaren mit familiärer Hypercholesterinämie, wo der Zwilling, der keine Apherese bekommen hatte, gestorben war und der weiter behandelte Zwilling jahrelänger überlebt hat. Und so ist diese Studie multizentrisch untersucht worden in Phase 1 vom Zeitpunkt der Diagnose der koronaren Herzerkrankung bis zum Beginn der Genehmigung der Apherese im Durchschnitt, also ein Zeitraum pro Patient von mindestens 5 Jahren. Und beim selben Patienten ist dann die zweite Phase Komplikationsrate unter kontinuierlicher Apherese-Therapie plus maximaler konservativer Therapie weiterverfolgt worden für weitere 5 Jahre. Die Einschlusskriterien waren eine angiografisch dokumentierte koronare Herzerkrankung oder die Vorgeschichte eines Herzinfarktes sowie eine Mindestkonzentration von Lipoprotein A von 60 Milligramm pro Deziliter und die Zulassung nach den damaligen Kriterien des Bundesausschusses. Ausgeschlossen waren ausdrücklich Patienten, die gleichzeitig eine familiäre heterozygote oder homozygote Hypercholesterinämie aufwiesen, sowie Patienten, bei denen lediglich Atherosklerose nicht am Herzen festgestellt worden war. Die Fragen, die sich ergaben, waren: Was bringt eine maximale lipidsenkende Therapie über einen mittleren Zeitraum von mehr als 5 Jahren? Und zweitens, was bringt die zusätzliche Lipoprotein-A-Senkung durch die Apherese hinsichtlich der Ereignisse beim selben Individuum in den folgenden 5 Jahren? Und drittens, was passiert, wenn Patienten mit der Apherese-Behandlung aufhören? Steigt dann ihre Komplikationsrate? Und das konnte in einer kleinen Subgruppe von 17 Patienten beobachtet werden. Und letzte Frage war, wie unterscheidet sich das Outcome in Abhängigkeit von den Ausgangs-LDL-Cholesterin-Konzentrationen der Patienten, also je nachdem, ob sie den damals favorisierten Zielwert von 100 Milligramm pro Deziliter mit Medikamenten bereits erreicht hatten oder eben nicht. In der Gruppe waren dieser 120 damals gesammelten beobachteten Patienten waren hauptsächlich Männer, 72%. Das mittlere Alter bei Diagnosestellung der koronaren Herzerkrankung war 48,8 Jahre. Der Body Mass Index war altersentsprechend normal. Ein relativ hoher Prozentsatz, mehr als die Hälfte der Patienten, hatte nicht nur eine koronare Herzerkrankung, sondern auch Veränderungen des zerebrovaskulären Gefäßsystems. Rund ein Viertel gleichzeitig eine periphere arterielle Verschlusserkrankung und 6% hatten Nierenarterienstenosen. Zum Risikoprofil nicht weiter verwunderlich, viele hatten eine positive familiäre Disposition, 70% einen Hypertonus, 16% einen nicht insulinpflichtigen Diabetes, 13% einen insulinpflichtigen Diabetes. Ein paar haben trotz Apherese weitergeraucht, was der Gesetzgeber nicht so gerne sieht. Aber auffällig war die Anamnese, dass immerhin fast die Hälfte in der Vorgeschichte geraucht hatten. Und die Daten der Kopenhagen-Hart-Studie hatten parallel auch gezeigt, dass gerade das Rauchen für den LPA-Patienten besonders schädlich ist. Und hier hat es sich auch in der Klinik so ausgewirkt. Und 3% waren Dialysepatienten. Nun, hier sieht man den Zeitverlauf, die Zeitachse über 10 Jahre, die ersten 5 Jahre konservative Therapie und hier sehen Sie in schwarzen Balken die Major Adverse Coronary Events, die immerhin von auf ein Ereignis pro Mann und Jahr angestiegen waren, bevor bei diesen Patienten eine Apherese genehmigt worden ist. Und dann sehen Sie in den folgenden 5 Jahren den Abfall der Komplikationsraten, der parallel einhergeht mit einer rund 70-prozentigen LP-Klein-A-Senkung unter wöchentlicher oder zweiwöchentlicher Apheresebehandlung. Schlüsselt man das auf nach den Komplikationsraten, war am größten der Rückgang der Herzinfarktrate hier rechts oben, 97% weniger Herzinfarkte unter Apherese nahe Null. Die Bypass, die Notwendigkeit für weitere koronare Bypass-Operationen lag bei 89%. Die Interventionsrate durch Stent oder PCI war um 91% reduziert. Und hier links oben haben wir die Gesamtrate zusammengefasst der kardiovaskulären Komplikationen. Und wundern Sie sich nicht über die prozentuale Differenz. Nehmen wir das Beispiel, ein Patient erleidet einen Infarkt, wird in die Klinik gebracht, bekommt in der Kardiologie einen Stent, bekommt dann eine Dissektion und wird notfallmäßig Bypass operiert. Und all diese drei Ereignisse passieren an einem Tag. So haben wir das für unsere statistische Auswertung als lediglich ein Ereignis gewertet mit Folgekomplikationen. Und wenn man das so tut, war die Komplikationsrate insgesamt um 86% reduziert. Nun, was war mit den wenigen Patienten, die aus unterschiedlichen Gründen die Apheresetherapie aufgehört hatten? Das war nur eine kleine Subgruppe von 17 Patienten, sodass man sie nicht statistisch auswerten konnte. Aber es zeigt sich hier in roten Balken die kleine Gruppe, die aufgehört hat. In nur einem Jahr nach Absetzen der Apheresetherapie hat sich die Komplikationsrate in der Gruppe der abgesetzten Therapien verdreifacht. Man kann das, inzwischen gibt es etwas mehr Daten dazu. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie lange jemand so eine Therapie erhält und wie krank er ist, aber das nur als Beobachtung. Nun, jetzt mögen Kritiker sagen, die Apherese ist eine prima Angelegenheit, die holt aber ja nicht nur das Lipoprotein A raus, sondern auch das LDL-Cholesterin und zwar gleichermaßen. Und deshalb haben wir eine Subgruppenanalyse dieser Arbeit gemacht, wo wir geschaut haben, welche Patienten hatten den damals geforderten Zielwert schon mit Medikamenten und welche nicht. Und das war ungefähr ein Drittel, 42 Patienten hatten die Zielwerte für Cholesterin bereits erreicht und zwei Drittel hier, 78 Patienten nicht. Und wir wollten wissen, hat das einen Effekt, macht das einen Unterschied für das Outcome? Hier sieht man nochmal die Ausgangslaborwerte, die haben sich nicht wesentlich unterschieden, nur im hinsichtlich der LDL-Konzentration wie in der Subgruppe aufgeteilt. Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf ein labormedizinisches Phänomen hinweisen. Bei der Routinemessung im Labor laufen wir Gefahr, die LDL-Konzentration zu überschätzen, wenn Patienten gleichzeitig hohes LPA haben, weil der Ligand für die Messung das Apolipoprotein B ist, was in beiden Molekülen vorhanden ist. Das kann man herausrechnen. Und wenn man das tut, und so haben wir das hier nach einer von Uttermann beschriebenen Formel getan, war also in der Gruppe mit den niedrigen LDL-Konzentrationen das wahre LDL-Cholesterin bereits bei 23 Milligramm pro Deziliter und ist durch die Apherese nur auf 18 Milligramm pro Deziliter gesenkt worden, während es sich in der höheren Gruppe in Wahrheit so um 100 bewegte und unter 40 gesenkt wurde. Nun, was hatte das für einen Effekt aufs Outcome? Sie sehen hier beide Gruppen, links wieder die Gruppe mit dem niedrigen LDL, rechts die Gruppe mit dem höheren LDL-Cholesterin. Und erstaunlicherweise haben beide Gruppen trotz und auch die, gerade die eine Gruppe mit dem niedrigen LDL-Cholesterin massiv von der Apherese profitiert und zeigt also über 90-prozentige, einen 90-prozentigen Rückgang der Ereignisraten. Das knüpft ein bisschen an die späteren Daten von Odyssee an, wo wir ja auch sehen, dass Patienten, deren LDL nunmehr von 50 auf 15 gesenkt wird, auch noch einen Benefit zeigen können. Nun, ich komme gleich noch auf die Daten des Registers und in Folge unserer Arbeit hat dann Herr Lebmann in Circulation auch nochmal eine prospektive Apherese-Studie publiziert in Circulation. Die Ergebnisse zeige ich gleich. Und wir haben deutschlandweit ein Register angelegt und verfügen nunmehr mit Auswertung bis Ende 2016 über Daten von über 1500 LPA-Apherese-Patienten. Das dürfte in etwa die Hälfte der so behandelten Patienten zurzeit in Deutschland sein. Aber ich möchte anregen, und das ist auch meine klinische Beobachtung der vergangenen Jahre, dass ich persönlich denke, oder ich glaube persönlich, dass Lipoprotein A ein kausaler Faktor ist, aber ich sehe in meiner Ordination auch viele Patienten mit hohen Lipoprotein A-Werten, die nicht herzkrank werden. Ein prominentes Beispiel, das ich hier zitieren darf, ist mein ehemaliger Chef, Professor Dietrich Seidel aus München, der mit nunmehr 79 Jahren und einem LPA von 150 Milligramm pro Deziliter keinerlei Atherosklerose hat. Es sind häufig noch weitere Probleme im Gerinnungssystem, die dazu führen, dass diese Patienten im jungen Lebensalter Herzinfarkte haben. Mein Spitzenreiter meiner persönlichen Erfahrung ist ein Patient, der im Alter von 39 Jahren bereits 29 Stents in sein Herz implantiert bekommen hatte, bis ihm irgendein pfiffiger Oberarzt im Herzkatheterlabor zugeraunt hat, lass mal dein Lipoprotein A messen. Und seit er Apherese macht, hat er danach keine Komplikationen mehr gehabt. Und dieser Patient hatte eben auch nicht nur ein LPA-Problem, sondern auch noch Phospholipid-Antikörper. Und so gibt es ebenso Faktor 5 Leiden-Mutationen, Prothrombin-Mutationen, die manchmal das Risiko für die Patienten deutlich erhöhen. Und ich überspringe mal kurz diese Zusammenfassung, weil ich Ihnen noch die anderen Daten, auch die der ProAlive-Studie, zeigen möchte. Diese Studie hat im Prinzip auch einen Kohortenansatz, hat 2 Jahre vor Apherese-Beginn die Patienten dokumentiert und ihre kardiovaskulären Ereignisse dokumentiert und 2 weitere Jahre unter Apherese-Therapie. Auch hier zeigt sich ein Rückgang der MACE-Rate um 78%. Und anders als bei unserer ersten Studie war hier die MACE-Rate pro Mann und Jahr allerdings bereits etwas geringer. Dies ist zu vermerken, deshalb vielleicht auch der Effekt etwas schwächer, aber immerhin noch beachtlich. Und diese Daten hat Herr Schettler nun noch mal kürzlich auch für das Register publiziert, wo eben die beschriebenen 1500 Patienten eingeschlossen sind und auch entsprechend aufbereitet worden sind. Und Sie sehen hier wieder ein ganz ähnliches, hervorragendes Ergebnis. Und ich glaube, die Apherese-Therapie sollte für Hochrisikopatienten weiterhin Stellenwert behalten. Damit danke ich sehr herzlich.